Hallo.
Hi.
Ja, mein Name ist Thorsten Riebesell, ich komme vom Deutschen EC-Verband, bin dort Referent für Teenager, Jugendarbeit. Sind ein paar hier, super, finde ich ganz klasse. Spitzenmäßig, auch das Logo hier habe ich schon ein paar Mal irgendwo rumflitzen sehen. Wir sind vorne mit so einem kleinen Stand, also wenn auch weitere Fragen hat, kommt gerne da nachher her. Herzlich da willkommen. Gleich vor der anderen Halle dort, vor dem anderen Zelt, sind wir mit einem kleinen Stand. Ja, zweifellos Glauben, das ist ein äußerst spannendes Thema, finde ich. Und ich freue mich, dass wir heute an diesem frühen Nachmittag ein paar Minuten dafür uns Zeit nehmen können. Zweifellos Glauben. Am Anfang eine kleine Geschichte von ein paar kleinen Tierchen. Ihr seht so ein paar PowerPoint-Folien immer, hoffentlich. Weiß nicht, ob ihr mich jetzt nur seht oder auch schon die PowerPoint-Folien. Auf jeden Fall eine kleine Geschichte über ein paar Tiere, die heißen Lemminge. Kennt ihr vielleicht? Lemminge, so kleine mausähnliche Tiere sollen das sein. Kommen in Kanada vor, kommen auch in Nordskandinavien vor. Und diese Lemminge, die haben so einen komischen Trieb alle paar Jahre, dass sie sich aufmachen und dann so hinabstürzen, um einfach ihre Population natürlich zu verkleinern. Und die Geschichte spielt in einem solchen Dorf von Lemmingen, wo mal wieder so ein Aufruhr stattfindet und sie haben das Gefühl, sie müssen aufbrechen unbedingt. Und nur einer dieser Lemminge sagt, Moment mal, was machen wir denn hier? Wieso brechen wir denn auf? Wo wollen wir denn hin? Und die anderen sagen, hey, ist doch egal, der da vorne, der weiß schon, wo es längst geht. Außerdem gehen wir doch immer wieder dahin und so. Und auch Generationen vorher sind schon da längst gegangen. Das muss stimmen. Und zwischendurch, sie machen sich so auf den Weg, werden ein paar gefressen von irgendwelchen Wölfen und ein paar gefressen von irgendwelchen Eulen. Aber sie gehen weiter. Und dieser eine sagt immer wieder, Mensch, aber hat er da vorne wenigstens eine Landkarte? Weiß er denn, wo wir hingehen? Hat er irgendwie einen Plan? Und dann sagen, hör mal auf, du störst, du bist ein Quirulant, was willst du? Alle gehen da längst, also wird das schon stimmen. Und so gehen sie weiter und weiter und weiter. Und irgendwann kommen sie an diesen besagten Abgrund. Und die Lemminge, so heißt das ja, stürzen sich dann tatsächlich so nach und nach diesen Berg runter, um sich eben selbst zu töten und damit die Population auszugleichen. Und das ist auch so. Und sie kommen an diesen Rand und die ersten stoppen zwar, aber werden dann ein bisschen geschubst von denen, die nachher kommen. Und so purzeln alle nach und nach diesen Berg hinunter. Auch der Quirulant, auch der eine. Und im Fliegen sagt er noch, Mensch, hätte ich doch nicht darauf gehört, was die anderen gesagt haben. Hätte ich doch nicht dem vertraut. Merkt ihr denn nicht, dass das der falsche Weg war? Aber die anderen sagen nur, so neben ihm fliegend, was meinst du denn? Jetzt fliegen wir doch sogar. Ist doch toll, wir sind doch jetzt so unterwegs. Jetzt sind wir sogar noch schneller unterwegs. Manchmal ist es ganz wichtig, dass man Zweifel hat am Weg eines anderen. Manchmal ist es wichtig, dass man Zweifel äußert. Sagt, hey, wohin geht denn die deutsche Gesellschaft eigentlich gerade? Was machen wir denn hier eigentlich? Ist es eigentlich so richtig und nur weil ganz viele in diese Richtung gehen? Ich habe da meine Zweifel. Ich möchte einen Mann bringen, ich möchte das sagen, ich möchte das deutlich machen. Zweifel sind erlaubt und Zweifel sind wichtig für unser ganzes Leben. Und ich denke an diese Szene aus Forrest Gump, wo Forrest einfach anfängt zu laufen. Vielleicht kennt ihr diese Szene. Schnürt sich seine Turnschuhe und startet laufen und läuft und läuft und läuft. Und Forrest läuft sich so ein bisschen den Frust ab, auch über sein ganzes Leben. Und Forrest läuft und läuft und läuft durch die ganze Gegend und irgendwann folgen ihm Leute, weil sie denken, Mensch, der hat es erkannt, der hat den Sinn des Lebens erkannt und folgen ihm nach und rennen ihm nach. Und er läuft und läuft um die ganze Welt letztendlich und irgendwann kommt der Augenblick der Wahrheit, der Augenblick, wo Forrest Gump sich umdreht, einfach anhält und umdreht und alle ganz gespannt auf ihn hören und sagen, der Meister hat sich umgedreht. Was kommt jetzt für eine Lebenswahrheit? Was kommt jetzt? Oh, all die Jahre sind wir ihm nachgefolgt und jetzt wendet er sich uns zu. Was kommt jetzt? Und Tom Hanks dann, alias Forrest Gump, der einfach nur sagt, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause. Das war's. 3 Jahre lang ihm nachgelaufen, 3 Jahre lang geglaubt, er hätte so die Weisheit des Lebens. Und dann sagt er einfach, okay, ich habe meinen Frust abgelaufen, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause. Zweifel wären angebracht gewesen, mal nachzufragen, wem folge ich da eigentlich? Wem renne ich eigentlich hinterher? Zweifel sind wichtig, um uns wach zu halten. Zweifel auch an den scheinbaren Lebenswahrheiten unserer eigenen Welt. Ich denke zum Beispiel an den Film Matrix, wo da die Hauptperson, der Neo, so eine Tablette schluckt, so eine Pille schluckt und daran erst erkennt und dann erst erkennt, dass tatsächlich die Wahrheit größer ist, dass da mehr ist, dass man eigentlich in so einem Netz drinsteckt und über den Zweifel dann, über den Zweifel, der in ihm hochkommt, zur eigentlichen Wahrheit durchdringt. Ich glaube, es ist wichtig, einen gewissen Zweifel zu haben, auch einen Zweifel an den Lebenswahrheiten, die uns immer so ganz billig verkauft werden, als wäre das das Wahre, das Echte. darüber nachzudenken, wie ist das denn? Ist das denn richtig, dass wir hier zu viel in unseren Ländern haben und an anderen Stellen auf der Welt viel zu wenig? Ist es denn richtig, dass es so ist, dass wir reich sind und jede Stunde 30.000 Kinder sterben am Hunger? Ist es richtig, alles der Karriere unterzuordnen? Ist es denn richtig, Alkohol zu saufen bis zum Abwinken und viele Beziehungen zu haben, um viele auszutesten? Ist es denn richtig? Oder wird das nur verkauft als irgendeine Lebenswahrheit, die wir meinen, dass wir der folgen müssten, weil es der Trend ist, weil es einfach in ist, weil es scheinbare Lebenswahrheit ist? Nein, wir brauchen einen gesunden Zweifel, uns auseinanderzusetzen mit dem, was uns auch die Gesellschaft vormacht. Ist es denn wirklich das oder rennen wir nur hinterher? Ist es richtig, dass wir alle schlank sein müssen oder gleich aussehen müssen oder irgendwelchen Formen entsprechen müssen? Ist das denn richtig? Mensch, wir brauchen diesen Zweifel ganz dringend, der uns einfach wach hält, zu fragen, ist das richtig, was hier läuft? Oder muss ich einem anderen folgen? Ist eine andere Wahrheit viel größer? Ist eine andere Wahrheit wirklich die, die mich frei macht? Über den Zweifel zur Wahrheit, so bin ich Christ geworden. Dass ich einfach Dinge angezweifelt habe. Ich habe neulich mit einem gesprochen, der sagte, er hätte ganz viele Zweifel, was den christlichen Glauben angeht. Und hat ganz viele Gründe genannt. Ihr kennt sie vielleicht alle. Angefangen bei den Kreuzrittern und so weiter. Ganz viele Zweifelfragen, die er sehr stark vorgeschoben hat. Ich hatte den Eindruck, das sind so wirklich Einwände, im wahrsten Sinne des Wortes, so Einwände, die er vorschiebt, um ja nicht mit dem persönlichen Gott in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe auch Zweifel. Ich habe Zweifel an der Lebensweise, wie du sie führst. Ich habe Zweifel daran, dass das, was du gerade denkst, was du gerade fühlst, wem du gerade nachfolgst, dass das das Richtige ist für dein Leben. Ich habe sogar große Zweifel daran, dass das das Richtige ist, dass sich das zum Leben führt. Und ich wünsche mir so sehr, dass du der Wahrheit selbst begegnest, nämlich Jesus Christus. Jesus sagt, meine Wahrheit wird euch frei machen. Es gibt viele Wahrheiten auf der Welt, aber meine Wahrheit wird euch frei machen, echt machen, neu machen. Wie ist das mit Zweifeln am und im Glauben? Ich möchte mal so ein paar Dinge aufführen. Das eine ist das Zweifeln an bestimmten Aussagen der Bibel und bestimmten Aussagen des Glaubens. Ich nenne sie einfach mal die Lehrzweifel. Dass wir einfach an bestimmten Fragen der Bibel Zweifel haben. Ist es denn richtig, wie es da geschrieben steht? Kann das denn so gewesen sein? Oder auch ein paar Fragen des Glaubens. Ist es denn richtig, wirklich dem einen nur zu folgen? Haben nicht die anderen auch recht? Lehrzweifel. Und da gibt es auch einige Geschichten der Bibel, die darum handeln. Nathanael ist einer von ihnen. Nathanael. Übersetzt heißt das Gottesgabe. Gottesgabe an die Welt. Nathanael begegnet dem Philippus. Und Philippus hat gerade Jesus erlebt, hat ihn erfahren. Philippus ist völlig, rastet völlig aus. Voller Gefühle, er hat begriffen, was Jesus für ihn bedeutet. Sein ganzes Leben ist umgekrempelt, er hat verstanden, was dieser Jesus wirklich für sein Leben meint. Und begegnet jetzt diesem Nathanael mit all seiner Begeisterung, mit all seiner überschwänglichen Freude und sagt, hey Nathanael, du musst sehen, wen wir gefunden haben. Das ist enorm, das ist Wahnsinn, das ist der Herr überhaupt. Und Nathanael, ganz cool, ganz gelassen, hey Philippus, ich weiß, wo es lang geht. Ha? Ich heiße Gottesgabe. Weißt du, wie du heißt, Philippus? Übersetzt Pferdefreund. Meinst du, du müsstest mir irgendwas sagen über den Glauben? Ich weiß, woher der Messias kommen soll. Ich weiß, woher der eigentliche Herr kommen soll. Das ist nicht deiner da. Das kann ja gar nicht sein. Und deine Begeisterung, ist es nicht ein bisschen sehr charismatisch? Sehr pfingstlerisch, wie du daherkommst? Was ist denn mit dir los? Hey, mal wieder zurück zu den Fakten. Also so und so und so ist das. Und Philippus sagt nur, hey, komm und sieh. Komm und sieh. Ich möchte, dass du ihn erlebst. Ich weiß, du bist mir überlegen. Du kannst alles an Argumenten vorschieben. Ich weiß, ich habe gar keine Chance gegen dich. Das sehe ich ja ein. Komm und sieh. Erlebe Christus doch wenigstens. Erlebe ihn noch einmal so, wie ich ihn erlebt habe. Ich wünsche mir das so sehr, dass du es einmal so erlebst. Ich habe schon manche Gespräche geführt mit Leuten, die immer wieder nur gesagt haben, das kann aber gar nicht sein. Oder dieses oder jenes, das passt doch irgendwie nicht rein. Ich kann die Zweifel ja auch verstehen. Aber dann denke ich manchmal, oh Mensch, ich wünsche so sehr, dass du mit diesem Herrn aufstehen würdest und zu Bett gehen würdest, den ich kenne. Ich wünsche mir so sehr, dass du ihm deine Sorgen übergeben könntest. Ich wünsche so sehr, dass du diese Liebe spüren könntest und erfahren könntest in deinem Herzen. Ich wünsche so sehr, dass du einmal diese Zweifel über Bord werfen könntest und dem begegnest, der wirklich Herr ist. Komm und sieh. Philippus lädt ihn einfach nur ein. Er argumentiert nicht gegen diese Zweifel. Er redet ihn nicht platt. Er überredet ihn nicht, sondern er überzeugt ihn. Das ist ein großer Unterschied. Überreden, das läuft über die Worte, über die Lehre. Überzeugen läuft über die Person, über die persönliche Beziehung zu Jesus. Das Zeugnis, das er abgibt, das kommt an. Und der Nathanael, der begegnet Jesus und Jesus macht ihm deutlich, dass er alle Dinge in der Hand hat, alle Dinge sieht und weiß, auch über ihn, über sein Leben. Der Nathanael begreift, nimmt Jesus an und Jesus sagt nur, was, das ist schon alles, was du erwartest vom Glauben, du wirst viel mehr erleben. Du wirst große Dinge erleben in deinem Glauben. Nathanael ist so einer, der Lehrzweifel hat, der Fragen hat. Und der Philippus antwortet mit der Erfahrung und sagt, du musst ihn erfahren. Du musst ihn erleben, dieser Jesus Christus möchte dein Leben reich machen und beschenken. Ein anderer ist Thomas, Johannes 20, eigentlich der Zweifler schlechthin, der immer wieder auch erwähnt wird, wenn wir über den Zweifel reden. Der nicht mitbekommen hat, dass Jesus den anderen Jüngern schon begegnet ist. Der sich vielleicht benachteiligt fühlt sogar. Der nicht weiß, ist das jetzt wirklich wahr? Stimmt diese Lehre von der Auferstehung? Oder ist es nur eine Lehre? Ist es wirklich wahr, dass Jesus Christus leibhaftig da ist? Lehrzweifel, Auferstehung, ist sowas möglich? Geht so etwas? Kann ich meinen anderen Brüdern glauben, dass das wirklich passiert ist? Euch, wenn ich ihn nur erleben könnte, wenn ich nur meine Hand in seine Wunden legen könnte, wenn ich nur wüsste, dass es wahr ist. Und Jesus begegnet dem Thomas. Und Jesus begegnet dem Einzelnen auch heute, der Fragen hat, der nachfragt, ist das der Herr? Ist er das wirklich? Wenn ich ihn doch erleben könnte. Und ich mache immer wieder Leuten Mut und sage, versucht ihn zu erleben. Bete darum. 2 Wochen lang mit jemand anders, dass Gott sich ganz deutlich in euer Leben zeigt. Und Jesus wird sich zeigen. Jesus wird spürbar werden in unserem Leben. Und ich denke an die ganzen Zweifel, die Paulus und Petrus und anderen Leuten entgegengeschwungen ist, immer wieder in der Mission. Und auch uns, Lehrzweifel von Leuten, die ihre Fragen ranbringen. Kann es denn sein, Auferstehung? Ist es denn möglich? Gott wurde Mensch? All diese Fragen, die uns entgegengebracht werden. Und immer wieder das deutliche Votum, erlebt diesen Herrn. Die Lehre als eine Antwort, aber das andere zugleich, erlebt ihn auch als einen Herrn, erfahrt ihn als einen Herrn, der für eure Sünden gestorben ist und der auferstandene Herr ist. Das Grundgefühl an diesem Lehrzweifel ist eigentlich immer das gleiche. Grundgefühl, Grundgedanke, ich kann oder ich will das nicht glauben. Ich kann oder ich will das nicht glauben. Manchmal vorgeschoben als Einwand, als blanke Einwand, kenne ich vielleicht auch aus Gesprächen, da schiebt einer immer nur etwas vor, um dem eigentlichen persönlichen Gott nicht begegnen zu müssen. Immer irgendwelche Gründe und leider sind es manchmal tatsächlich die Kreuzritter, die immer noch da angeführt werden. Oder andere Verfehlungen der Kirche oder sonst etwas. Und man spürt hinter diesen vorgeschobenen Zweifeln, steckt vielleicht ein suchender Mensch, der aber Angst hat, diesem persönlichen Gott zu begegnen. Das ist der Lehrzweifel. Und das andere ist der Beziehungszweifel. Zweifel an dem persönlichen Gott, der an mir Interesse hat. Ja, dass es Gott geben könnte, vielleicht so eine Ahnung. Ja, da ist Gott, irgendwas muss ja da sein. Aber dass dieser Gott etwas mit mir und meinem Leben zu tun haben sollte? Beziehungszweifel, dass dieser Gott wirklich mich meint. Wir hören das oft auch in dem Psalm. Immer wieder auch diese Frage, ja Gott, du bist da, aber wo? Wo bist du ganz konkret? Wo bist du bei uns? Wo nimmst du uns unsere Lasten, unsere Schuld? Wo können wir hinfliehen? Die Propheten auch immer wieder, die deutlich machen, wo bist du jetzt? Im Exil, in der Fremde. Wir haben gedacht, du bist immer bei uns und jetzt sind wir in der Fremde, weggeführt aus Israel. Wo sind wir noch und wer sind wir noch bei dir? Keine Zweifel an der Existenz Gottes als solche, aber die Zweifel, hat dieser Gott noch was mit uns zu tun? Will er uns noch? Liebt er uns noch? Und manchmal auch ein Zweifel bei mir selber. Liebt Gott mich noch? Ist er noch da? Ja, natürlich weiß ich, habe es gelernt von Kinderschuhen an. Ich bin aufgewachsen in der EC-Kinderjungschau und so weiter. Alles durchlebt und durchlitten. Aber ist er mein persönlicher Herr? Ich meine, ist er wirklich echt? Hat er mit meinem Leben was zu tun? Diese Vergewisserung, ist das wirklich der Gott, auf den ich vertrauen kann? Mein Leben und auch im Sterben. Johannes der Täufer ist vielleicht einer, der an seinem Lebensende kurz bevor hingerichtet wurde, noch einmal diese Frage stellt, bist du der? Ich habe dich verkündigt. Ich weiß es ja eigentlich, dass du es bist. Und trotzdem nochmal diese zweifelnde Frage, mit der denn seine Jünger zu Jesus gehen, bist du der, der da kommen soll? Vergewisserung, bist du jetzt wirklich für uns? Bist du jetzt wirklich der Kommende? Bist du jetzt wirklich der Herr aller Dinge? Vergewisserung im Glauben, der Beziehungszweifel, und den kennt ihr vielleicht auch. Das Wissen darum, ja natürlich, ich glaube an Gott, na klar. Wenn mich irgendeiner fragen würde, wäre es für mich überhaupt keine Frage. Und dennoch, nicht nur in manchen Situationen meines Lebens, sondern auch durch manche Strecken meines Lebens, spüre ich ihn überhaupt nicht. Wo bist du dann, Gott? Was ist denn mit dir los? Oder was ist mit mir los? Diese Beziehungszweifel. Wie kann ich eine Beziehung aufbauen zu diesem Gott? Ich denke an ein Gespräch mit dem reichen Jüngling, wo Jesus mit dem reichen Jüngling kommt und der reiche Jüngling fragt, wie kann ich das ewige Leben bekommen? Wie kann ich echtes Leben mit Inhalt und Gehalt bekommen? Wie ist das möglich? Und dann fängt es erst an über die Gebote, hältst du die Gebote und er zählt so ein paar auf und er sagt, jawohl, habe ich alles gehalten. Super, für manche reiche Jünglinge heute fände ich schon super, wenn die das halten würden. Und dann aber die nächste Frage, bist du auch bereit, echte Beziehung zu leben? Bist du auch bereit, tiefer zu steigen? Glaubst du nicht nur an einen Gott, der fern ist und der gewisse Gebote erwartet für uns und dass wir sie einhalten? Sondern glaubst du auch an einen Beziehungsgott? Könntest du dir vorstellen, dass du dein Geld und Reichtum abgibst in dem Erleben, dass ich dein Leben noch reicher mache? Noch größer, noch stärker, noch wichtiger, noch erhabener? Der reiche Jüngling geht weg, enttäuscht. Hatte vielleicht eine andere Antwort erwartet. Und Jesus selber ist traurig, weil sich wieder einer abwendet, der nur einfach eine Pflicht erfüllen wollte, nur ein paar Gebote halten wollte. Aber Jesus sagt, es geht um die Beziehung, es geht um das Mehr. Das Grundgefühl bei dem Beziehungszweifel ist dieses, ich kann oder ich will das nicht fühlen und erleben. Oft genug, dass ich kann das nicht erleben. Ich kann das gerade nicht erleben. Was die im Jugendkreis singen, das kann ich einfach nicht erleben. Ich singe die Lieder mit, aber ich erlebe das überhaupt nicht. Ich kann nichts damit anfangen. Ich lalle sie einfach nur runter. Und wenn ich morgens bete, dann bete ich zu irgendwas. Aber ich weiß nicht zu wem. Und schon gar nicht, ob das mein Vater ist, der mich liebt, der mit mir eine Beziehung haben möchte. Und bei manchen auch dieses Grundgefühl, ich will das gar nicht erleben. Ich will das gar nicht, dass mir Gott so nahe kommt. Mir ist es lieb, wenn ich einen fernen Gott habe, wo ich einfach nur Gebote erfüllen muss. Aber im tiefen Herzen möchte ich eigentlich nicht, dass Jesus mir so nahe kommt. Dass er mein Herz so berührt. Dass ich mich öffnen muss, dass ich Dinge klären muss, dass ich nicht nur einfach Ablassbriefe kaufe und damit mein Leben freikaufe, sondern dass er mir nahe kommt, dass er mir vergibt, dass ich frei werden darf vor ihm. Manche haben wirklich Angst davor, das so vor ihm abzugeben. Ich kann oder will das nicht erleben. Und dann das Dritte, was manchmal damit auch zusammenhängt, der Wertzweifel. Zweifel an meiner eigenen geistlichen Reife. Der Wertzweifel. Und diesen Zweifel kenne ich wahrlich auch gut genug. Bin ich es überhaupt wert, hier zu stehen vor euch und irgendwas zu sagen? Manchmal denke ich bei irgendwelchen Evangelisationen, was bin ich denn das wert? Gott, was willst du denn mit mir anfangen? Was soll ich dir denn sagen? Wertzweifel. Bin ich das überhaupt noch wert? Gott, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut. Und immer wieder passieren mir so Kleinigkeiten, die ich echt schon längst abgelegt haben wollte. Und sie passieren wieder. Und ich zweifle irgendwann an mir selber. Und ich kenne genug Mitarbeiter, die über irgendwelchen Dingen so verzweifeln, dass sie ganz aussteigen und plötzlich von heute auf morgen alles hinschmeißen. Weil sie über Dinge gestolpert sind und sagen, wenn ich jetzt ehrlich bin, muss ich doch aufhören. Ich glaube, das ist die größte Anfechtung überhaupt, dass uns irgendjemand einredet, jetzt bist du das nicht mehr wert. Jetzt hast du dies und jenes getan. Jetzt bist du nicht mehr wert und kannst Gott nicht bedienen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, Einrede und das schlimmste Zweifel, der bei uns aufkommen darf, denn das stimmt absolut nicht. Und Gott verherrlicht sich gerade auch in den Schwachen. Gott verherrlicht sich auch gerade in denen, die sagen, Herr, wer bin ich denn, dass ich was sagen könnte? Rede du durch mich. Rede du. Was kann ich schon sagen? Ich denke an Elia in der Krise, 1. Könige 19, wo er auch einfach Highlight erlebt, riesiges Highlight. Er hat echt die Baalspriester da in die Wüste geschickt, alles super passiert. Die sind nicht nur in der Wüste, sie sind doch tot. Richtig, alles Paletti, großes Erlebnis gehabt und dann das, dass er sich das Leben nehmen möchte. Dass er sagt, ich bin auch nicht besser als die Generation vor mir. Was habe ich denn schon Besseres getan? Ich bin eigentlich wie meine Väter, ich bin ganz weit weg. Und da steht so ein Ausdruck, das heißt eigentlich, er möchte sich am liebsten das Leben nehmen. Er möchte eigentlich Abschied nehmen von dieser Welt. In der Krise, und das erlebe ich auch manchmal, gerade das zum Highlight wie hier. Da ist man wieder zu Hause, dann ist man wieder in dem Kleinkrein des Lebens und da passieren halt die blödsten Sachen. Da hat man Stress mit den Kindern zu Hause. Groß Evangelisation gehabt am Abend vor, viele Leute sich bekehrt und sagt, wow Gott. Und am nächsten Tag, spätestens dann, ist man wieder völlig am Ende und sagt, Gott, was willst du mit mir anfangen? Wer zweifelt? Ich denke an Petrus. Johannes 21, so eine geniale Geschichte. Wo ich einfach klasse finde, dass Petrus nicht abgehauen ist, sich nicht das Leben genommen hat, nachdem er ihn verraten hat, ihn verleugnet hat. Nicht wie Judas einfach abgehauen ist, sich das Leben da genommen hat, sondern dran geblieben ist, da geblieben ist. Das finde ich stark. Und dann aber in dem Gespräch eben Johannes 21 einsieht und das auch Jesus deutlich macht, Herr, ich bin nicht mehr der Überflieger, ich habe kapiert, aber ich möchte dir dienen mit meinem Herzen. Ich liebe dich wie ein Freund, Phileo, nicht mehr Agapao, wie Gott, wie der Überflieger, der alles kann und macht. Aber ich liebe dich von meinem Herzen. Und Gott ihm den Auftrag gibt, diesen Menschen einen neuen Auftrag gibt, einen gewaltigen Auftrag gibt. Und ich glaube, dieser Auftrag gilt gerade solchen Leuten, die manchmal an ihrem Wert zweifeln. Und sagen, Gott, was kann ich denn noch? Gerade denen sagt er, hey, ich bin da. Ich kann durch dich. Und es ist, glaube ich, eine tierische Freude und ein Prinzip Gottes geradezu, durch die Schwachen zu wirken, gerade durch die Schwachen, um ganz deutlich zu machen, ich bin der Wichtige, nicht du. Ich bin der Entscheidende, nicht du. Da ist Mose, der Stotterer. Da ist David, der zu klein ist. Da ist Samuel, der zu jung ist und so weiter. Immer wieder Leute, die eigentlich sagen, Herr, was willst du denn mit mir anfangen? Zweifel an sich selber haben und dann erleben dürfen, wie Gott mit ihnen unterwegs ist. Und das Grundgefühl, der Grundgedanke bei diesen Leuten, und das ist auch bei mir manchmal der Fall, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut, ich bin nicht sauber. Mein Glaube ist eigentlich nicht rein genug für dich, Gott. Da passieren immer wieder Dinge. Ich bin nicht begabt genug. Andere können es viel besser. Warum rufst du nicht die? Nimm doch jemand anders, nicht mich. Andere können das besser. Und dann immer wieder zu erleben, dass Gott gerade solche Leute gebraucht, die so ehrlich und offen werden vor Gott und auch ihre Zweifel benennen können. Zweifel sind nicht schlimm, sondern Zweifel sind gerade bei Jesus am besten Platz aufgehoben, zu sagen, Herr, ich habe Zweifel, manchmal an dir. Ich habe manchmal Zweifel, dass du wirklich da bist. Ich als Hauptamtlicher. Ich habe manchmal Zweifel an mir selber. Und Gott sagt, hey, ich schätze deine Ehrlichkeit, deine Liebe, ich weiß, dass du mich liebst wie einen Freund. Und ich möchte dir heute einen neuen Auftrag geben, dich noch mehr fördern. Ja, ich möchte in dir Schwachen wirksam werden. Ich möchte, dass die Welt mich erlebt durch dich. Ich möchte es mal vergleichen, diese verschiedenen Zweifel mit dem Bild der Liebe. Bei dem Lehrzweifel, wenn wir über die Liebe reden, dann können wir genauso reden und genauso zweifeln wie über Gott. Niemand kann die Liebe wissenschaftlich in irgendeiner Weise beweisen. Es gibt Leute, die sagen, es gibt keine Liebe, wissenschaftlich nicht zu beweisen. Und die Ereignisse der Welt sprechen doch eher dagegen. Hass regiert doch eher, oder? Lehrzweifel. Niemand kann die Liebe wissenschaftlich beweisen. Auch Gott nicht. Die Beziehungszweifel. Liebe? Vielleicht wurde man enttäuscht von der Liebe. Vielleicht hat man sich verliebt und wurde völlig enttäuscht, verletzt, verwundet. Und man kann nicht mehr an die Liebe glauben, weil man enttäuscht wurde durch Beziehungen. Ich kann und ich will mich auch dem Gefühl nicht mehr öffnen, weil ich so schwer verletzt wurde. Liebe und Leiden so eng verknüpft sind. Und auch das ist möglich bei Gott, dass wir sagen, ich möchte mich diesem Gott nicht mehr öffnen, denn ich wurde schon so oft enttäuscht, so oft, dass Menschen oder auch vielleicht Gott mich enttäuscht hat. Ich kann mich dieser Kraft nicht mehr öffnen. Und das Dritte beim Wertzweifel, auch das im Vergleich mit der Liebe, ich bin es nicht mehr wert, dass man mich liebt. Es ist so viel vorgefallen in meinem Leben, es ist so viel Unehrlichkeit da, so viel Sünde da, so viele Dinge da, ich kann es eigentlich nicht mehr sehen und erkennen, dass mich irgendeiner noch lieb haben kann. Auch da, genauso mit der Liebe wie mit Gott. Und Gott sagt, oder es heißt, Gott ist die Liebe. Der Vergleich, man kann die Liebe nicht beweisen. Man ist manchmal enttäuscht von der Liebe und denkt, es gibt sie nicht mehr. Und es gibt sie doch. Oder manchmal denkt man, ich bin es nicht wert, dass man mich liebt. Und dennoch steht da, doch, du bist es wert. Warum haben wir Zweifel an Gott? Was ist das Grundmotiv? Was steckt dahinter? Warum haben wir Zweifel an Gott? Ich weiß nicht, ob ihr, aber mit Sicherheit kennt ihr dieses Ding hier. Diabolos. Ich kann das leider nicht so gut, müsste jemand anders machen. Aber ich finde das ein sehr geniales Bild, Diabolos. Diabolos heißt Durcheinanderwerfer. Und vielleicht können wir mal die nächste Folie sehen. Da sieht man es recht deutlich, wie durcheinander geworfen wird. Die können das wesentlich besser. Woher kommt der Zweifel? Diabolos heißt Durcheinanderwerfer. Ein Bild für den Teufel, ein Wort für den Teufel. Diabolos, Diabolein, durcheinanderwerfen. Und das macht er in unserem Leben immer wieder. Und das macht er von Anfang an der Geschichte. Schon in den ersten Seiten der Bibel lesen wir, sollte Gott gesagt haben, hey, hör mal, sollte das wirklich stimmen? Hier alles Paradies nur für euch. Sollte es wirklich stimmen, dass Gott für dich ist? Manchmal nagt der Zweifel auch in mir. Sollte es wirklich stimmen, dass Gott jetzt da ist? Sollte es wirklich stimmen, dass Gott dich begleitet? Sollte es wirklich wahr sein, dass er dein Gebet gehört? Hey, hör mal, es gibt Millionen und Milliarden von Menschen. Dein Gebet soll er hören? Hör mal, sollte Gott gesagt haben, sollte er stimmen? Vielleicht kennt ihr diese Stimme in euch selber, die immer wieder aufwacht und da ist und sagt, hey, sollte das Gott möglich sein? Hör doch auf. Es gab mal so eine verrückte Geschichte von einem Jungen, der hieß Tom. Tom wurde mit 6 Jahren entführt in England. Er wurde entführt und einige Zeit später kam auch das Schreiben an die Eltern. Drin stand, wir fordern so und so viel Geld für euren Sohn. Und die Eltern versuchten alles Mögliche, dieses Geld zusammenzukratzen und haben es auch endlich geschafft und haben das zur Übergabestelle gebracht. Das Geld wurde abgeholt, aber der Sohn kam nicht wieder. Was war passiert? Was war geschehen? Diesem Sohn hat man während der Entführungszeit immer wieder eingeredet, immer wieder eingetrichtert, weißt du, deine Eltern zahlen nichts für dich. Du bist nichts wert. Die haben überhaupt kein Interesse an dir, die wollen dich überhaupt nicht. Die sind froh, dass du weg bist. Endlich haben sie ihre Ruhe. Die wollen dich überhaupt nicht haben. Und dieses Einreden, dieses immer wieder neu Einreden hat so tief gewirkt in dem Herzen, dass der Junge wirklich nachher dachte, meine Eltern lieben mich nicht, meine Eltern wollen mich nicht, meine Eltern mögen mich nicht. Und er ist nicht zu der Stelle gegangen, wo die Übergabe stattfand, sondern ist abgehauen. Und er ist 10 Jahre später erst zurückgekommen. 10 Jahre später. Durch viele unterschiedliche Dinge durchgegangen. Und ich glaube, das ist die Geschichte auch von heute. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir davon, wie die Menschen verführt und entführt wurden in eine tiefe Gottesferne hinein. Da so eine Ahnung von Gott, so eine Ahnung von einem Vater aus. Da oben ist irgendwas. Irgendwas muss ja schließlich sein. Nur noch eine Ahnung. Von einem Vater aus, von einem liebenden Vater. Und auch wenn jetzt das Lösegeld bezahlt ist, Jesus sagt, ich habe das Lösegeld bezahlt, mit meinem Blut, mit meinem Leben. Dennoch ist so dieses Grundmisstrauen in den Menschen drin. Sollte Gott mich wirklich lieb haben? Und sollte er seinen Sohn gegeben haben für mich? Sollte das denkbar sein, möglich sein, dass dieser riesige Gott, dieser gewaltige Gott Beziehung haben will mit mir? Sollte das wahr sein? Und dieser Zweifel ist immer wieder da. Wenn es darum geht zu beten, wenn es darum geht, Schritte zu gehen im Glauben, immer wieder die Frage, sollte Gott, sollte es wahr sein? Sollte ich mich daran wagen? Warum Zweifel? Zum einen die Lehrzweifel, wirklich da. Abgleich der biblischen Botschaft und kirchlichen Lehre. Wir müssen schauen, wie es mit den Lehrzweifeln aussieht. Ich habe so eine Reihenfolge von 30 verschiedenen Fragen, die man mir immer wieder gestellt hat. Fängt tatsächlich an mit, warum gab es die Kreuzritter und was haben sie getan? So. Und dann geht es durch die ganzen Fragen hindurch, die mir immer wieder Leute stellen und sagen, darum kann ich nicht glauben an Gott. Und das hat mich selber voll herausgefordert, zu fragen, ja, sind das echte Fragen? Warum gibt es das Leid? Warum gibt es diese und jene Geschichte? Warum ist das so? Das hat mich herausgefordert, diese Lehrzweifel anzugehen. Ich habe so eine Top-Liste von 30 Fragen, die gehe ich jetzt nach und nach durch, um sie selber für mich zu beantworten. Und wir müssen auch, wenn wir in Gespräche gehen, müssen wir hineingehen in diese Zweifel und fragen, ja, was ist das eigentlich mit dem Leid? Warum gibt es das eigentlich? Was ist das eigentlich mit den ganzen anderen Religionen? Warum gibt es sie und warum ist der christliche Glaube der richtige? Mensch, wenn ich irgendwo anders aufgewachsen wäre, im Iran oder sonst wo, dann wäre ich Moslem. Wenn nicht der Zweifel irgendwann vielleicht aufkommen würde oder die Botschaft eines Christen, der mich überzeugen würde, nicht überreden, aber überzeugen würde. Also wir müssen abgleichen die biblische Wahrheit und auch die Wirklichkeit der Welt. Was ist eigentlich jetzt mit diesem Gott? Und manchmal ist es mir wirklich zu müde, wenn ich in Jugendarbeiten reingehe und wir lesen die Bibel und machen Bibelarbeiten und da stehen die wahnsinnigsten Dinge drin. Und man liest die einfach so runter. Und ich sage, hey, habt ihr das gerade richtig gelesen? Er ist über Wasser gegangen. Habt ihr das gerade richtig gelesen, dass er ihm die Augen geöffnet hat? Habt ihr das gerade richtig gelesen, dass er Dämonen ausgetrieben hat? Aber man regt sich darüber gar nicht mehr auf. Es ist irgendwie so natürlich, das ist ja Jesus. Aber die Kraft der Zweifel neu, dass einen wecken kann, dass einen aufwecken kann und sagen, hey, wenn es das damals gab, warum eigentlich heute nicht mehr? Was ist los? Warum erleben wir das nicht? Lehrzweifel. Luther sagt, der Zweifel ist enorm wichtig für unseren Glauben. Der Zweifel ist enorm wichtig, weil er uns wach hält, weil er uns offen hält, weil er uns offene Augen dafür schenkt. Und sagt, ja, warum ist das denn noch so, tatsächlich? Das ist meine Frage. Warum gibt es das Leid? Und ich möchte dem nachgehen, ich möchte das klären für mich persönlich in meinem Glauben, aber auch, um dann wirklich anderen Antwort geben zu können, was ich meine, erkannt zu haben aus der Bibel. Das war die Beziehungszweifel. Wenn ich Jesus einfach nicht erlebe, wenn ich ihn nicht fühle, weder bei mir noch bei anderen, wenn ich im Jugendkreis so rumschaue, keiner erlebt was mit Jesus. Das ist normal geworden. Alle sind müde geworden und bequem. Kann das sein? Ist es das? Ist es nur ein Gott, der über uns allen schwebt und die Gemeindestunde füllt, aber irgendwo nicht leibhaftig wird in uns? Beziehungszweifel. Natürlich verändern sich Gefühle. Sie verändern sich. Wenn ich daran denke, mit meiner Frau, wie ich sie geliebt habe am Anfang, mit einer feurigen Liebe, mit ganz vielen Geschenken, mit allen möglichen Dingen, um sie geworben und alles. Das war schon toll. Super. Die Intensität der Liebe darf sich nicht verändern. Eher noch steigern. Aber die Formen der Liebe werden sich verändern. Unsere Form der Liebe ist heute anders geworden. Aber wahrscheinlich tiefer und stärker als je zuvor. Und es ist mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass ich diese Beziehung mit Gott lebe. dass ich mit ihm unterwegs bin. So wie ich mich danach sehne, mit meiner Frau noch nach 40 Jahren Ehe auf der Parkbank zu sitzen und uns zu freuen an dem Leben, was wir hatten und was noch vor uns liegt, so möchte ich noch nach 40 Jahren Christ sein, mit Jesus auf der Parkbank sitzen und sagen, hey Jesus, geniales Leben, danke. Und ich möchte weiter mit dir unterwegs sein. Ich möchte weiter das spüren. Gefühle verändern sich und manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht Jesus nicht zu erleben, nicht zu spüren. Aber dann brauchen wir wieder neu dieses Abenteuer. Auch in einer Ehe brauchen wir das neu. Brauchen wir Dates, brauchen wir ein Rendezvous, brauchen wir einen Eheabend, brauchen wir Dinge, die wir gemeinsam gestalten und erleben, damit wir wieder etwas gemeinsam haben, über etwas gemeinsam reden. Wer mit Jesus nichts erlebt, wer stehen bleibt, der muss sich auch nicht wundern, dass er nicht weiterkommt, dass Beziehung irgendwann erstirbt. Jemand sagte mal, sagte das mit einem gewissen Stolz, ich stehe schon 30 Jahre in der Nachfolge. Das klingt so toll und ist so schlecht. Ich kann nicht in der Nachfolge stehen, das geht nicht. Aber genau das ist das Gefühl, das viele haben, glaube ich. Ich stehe in der Nachfolge. Lebendig ihm nachfolgen, lebendig an ihm dranbleiben, Abenteuer mit ihm erleben, mit ihm unterwegs sein. Und wer zweifelt? Ich sehe, wer zur Kirche geht, da passe ich nicht rein. Das höre ich immer und immer wieder. Das sind doch die Frommen, das sind doch die Heiligen, das sind doch die anderen. Ich sehe doch, wer die Mitarbeit macht. Ich sehe doch, wer auf der Bühne steht. Das sind die anderen, die können das, die sind mehr wert, die sind heiliger. Das kann ich alles nicht. Die wer zweifeln. Aber die Kirche soll zu den Menschen, so wie Jesus zu den Menschen gegangen ist. Die Kirche soll sich in den Staub und nicht aus dem Staub machen. Die Kirche, die Gemeinde soll unterwegs sein mit Jesus Christus und soll so unterwegs sein zu den Menschen. Wer zweifelt, deutlich machen, du bist geliebt von Gott. Und auch wenn immer wieder Zweifel da sind, auch wenn auch bei uns Zweifel da sind, du sollst wissen, du bist geliebt von Gott. Diese Annahme gilt. Und immer wieder etwas passiert und das Gefühl, dass du kannst nicht mehr Mitarbeiter sein, dann weiß genau, du kannst wieder neu zu Jesus kommen. Ja, manche Dinge können wir verändern und wir sollen daran arbeiten. Aber wir dürfen wissen, dieser Jesus Christus ist für uns gestorben und diese Auferstehung und dieser Tod gilt für uns immer und immer wieder. Und das ist die schlimmste Einrede, wenn wir meinen würden, wir wären irgendwann nicht mehr heilig genug für diesen Herrn. Jesus nimmt uns immer wieder neu an. Die Jünger erleben dieses Abenteuer ganz besonders. Ich möchte uns mal ganz kurz durch einen kleinen Text führen aus dem Markus-Evangelium. Es fängt in Markus 4 an. Und das ist, wie Vertrauen wachsen kann und wie Vertrauen wachsen kann gegen den Zweifel. Wo wir spüren dürfen, jawohl, dieser Gott lebt. Und das spüren wir und erleben wir ganz besonders dann, wenn wir uns auf das Abenteuer einlassen, mit diesem Herrn unterwegs zu sein. Da predigt Jesus in Markus 4 über den Senfkorn und sagt, wenn euer Glaube so wächst, dann wird daraus ein gewaltiger Baum. Es ist klein, es fängt klein an, aber es kann gewaltig viel bringen. Ich lade euch dazu ein, so zu werden, solch einen Senfkorn-Glauben zu haben und innerlich zu reifen. Und dann sagen vielleicht die Jünger nach der Predigt, ja, super Predigt. Wir haben schon längst einen viel größeren Glauben als den Senfkorn-Glauben. Wir sind schon weit darüber hinaus, unser Baum ist schon ganz schön groß gewachsen. Sie nehmen Jesus mit ins Boot, sie fahren mit ihm los, so heißt es auch so schön, sie nehmen ihn ins Boot und sind unterwegs. Und dann kommt Markus 4, Vers 35 folgende, der Sturm. Und plötzlich sind sie herausgefordert. Und plötzlich ist der Zweifel da. Und der Zweifel ist wichtig. Der Zweifel ist wichtig, weil er uns im Glauben voranbringt. Wenn wir nicht mehr daran zweifeln, was in der Bibel steht, wenn wir es einfach nur so hinnehmen, dass Jesus auf dem Wasser geht, dann wird unser Glaube irgendwann einschlafen können. Wenn wir nicht mehr daran zweifeln, fragen Jesus, warum denn heute nicht mehr? Warum passiert das heute nicht mehr? Dann kann es sein, dass unser Glaube irgendwann einschläft. Die Jünger kommen auf jeden Fall in Zweifel. Wie kann das denn sein? Jesus ist bei uns und der Sturm kommt. Das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass wir so eine heilige Gemeinde sind und das passiert? Das kann doch nicht sein. Und sie erleben diesen Sturm. Und da sind einige, die sind erfahrene Fischer und haben einiges drauf. Aber sie werden nicht Herr über den Sturm. Ein anderer ist Herr und wird Herr auch über diesen Sturm. Und er geht ans Bug des Schiffes, sagt einfach nur, halt den Maul mehr, so heißt es da. Halt dein Maul mehr. Also verschließe dich, halt dein Maul. Und dieses Wasser schließt sich, wird glatt und der Sturm hat sich gelegt. Und über den Zweifel hinaus sind die Leute einen Schritt weiter gekommen, haben kapiert, einen Schritt weiter, jawohl, dieser Jesus ist ja wirklich mehr, der ist ja nicht nur ein guter Prediger, der ist ja nicht nur ein guter Arzt, der ist Herr über die ganze Schöpfung. Wer ist der, fragen sie da. Merkt ihr diese zweifelnde Frage, die einen vorwärts bringt, wer ist der? Und plötzlich ist ihr Bilderrahmen gesprengt, hey Jesus, du bist ja noch größer, noch gewaltiger. Immer leben mit Jesus, werden unsere Zweifel immer mehr zu einer Antriebsfeder, dass wir ihn erleben, immer mehr und im Glauben wachsen. Und sie sind kaum durch den Sturm durch. Da kommt diese Geschichte, von der wir heute schon mal gehört haben. Der besessene Gerasener, der auf sie trifft. der genau weiß, wer Jesus ist. Vielleicht anders als die Jünger in dem Augenblick. Und sich einfach nur niederwerfen kann und sagen, Herr, befreie uns, wir sind viele, befreie uns, schick uns in die Säue. Und Jesus das tut. Und wieder die Zweifel. Wir wissen das angesichts dämonischer Kräfte in unserer Welt. Ist Gott noch größer? Ich komme in viele Regionen Deutschlands und es gibt einige Regionen, wo ich das Gefühl habe, die glauben wirklich, dass der Teufel größer ist als Jesus. Da ist so viel Beklommenheit, so viel Angst vor allen möglichen dämonischen Kräften. Diese Geschichte macht eindeutig klar, wer Herr ist. Und die Jünger, die gerade aus dem Sturm kamen, auch kapiert haben, der ist Herr über die Schöpfung, kapieren jetzt im Abenteuer, im Erleben mit Jesus, er ist auch Herr über die dämonischen Kräfte. Keine Macht im Universum ist stärker als er. Wow. Und dann geht es weiter, sie kommen in einen Ort und da berühren ihn Tausende von Leute und eine Frau berührt ihn in ganz besonderer Weise. Und Jesus fragt, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, hallo, Tausende Leute haben dich berührt. Und Jesus sagt, nein, eine Person hat mich berührt, es ging Kraft von mir aus. Und dann outet sich die Person und sagt, dass sie 12 Jahre lang schon krank ist, zu allen Ärzten gegangen ist und alles Mögliche ausgetestet hat. Und jetzt zu ihm gekommen ist, in der Hoffnung, im Glauben, dass Jesus heilen kann. Und wieder die Frage und der Zweifel, natürlich, die wir haben, kann Jesus retten? Kann Jesus befreien? Kann Jesus heilen? Und wie ist es dann heute? Was ist denn heute damit? Ist es das heute immer noch das Gleiche? Ich habe es erleben dürfen bei meiner eigenen Mutter, dass Leute über ihr gebetet haben und sie noch 2 Jahre länger leben durfte. Plötzlich das ganze Krebsgespür von den Bildschirmen verschwunden war. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Und sie dann 2 Jahre hatte und ohne diese 2 Jahre wäre ich mit Sicherheit nicht hier. Es sei denn, Gott hätte mir ganz andere Leute noch in den Weg gestellt. Aber die Gespräche über Leben und Tod haben mein Leben völlig verändert. Natürlich kann man da auch zweifeln, warum musste meine Mutter sterben? Warum sterben die guten Leute weg? Und trotzdem weiß ich, dass sie ihr Leben so gelebt hat, als Zeugnis für viele andere. Und dass sie auch an dieser Stelle noch wusste, hä, wenn es über die Brücke geht ins Jenseits, ich weiß, Gott ist da. Und diese Gewissheit hat ihr Leben getragen und mein Leben bereichert und verändert. Also auch da zu wissen noch, Herr, Jesus ist größer, auch als die Krankheit. Jesus kann retten. Und dann wird er hineingerufen und er erlebt ein junges Mädchen, das gestorben ist. Er sagt, sie schläft nur und er erweckt sie dann neu zum Leben. Und auch dort erleben dann nur noch 3 Jünger, nur noch 3 werden dazu gerufen, Petrus, Johannes und Jakobus, wie Jesus heilt. Und auch an dieser Stelle Zweifel angesichts von Tod, dass Jesus auch noch stärker ist an diesem Ort und auch stärker ist noch als der Tod selber. Kurz danach, Markus 6, Vers 1, erleben wir, wie das ist, wenn Leute Zweifel haben an Jesus selber. Er kommt nämlich in seine Heimatstadt. Und da kennen ihn alle Leute, sagen, du warst doch der Bub, der hier durch die Straßen halt gerannt ist. Wir kennen dich doch. Und da heißt es nur, dass Jesus kaum Wunder tun konnte, kaum heilen konnte, weil die Leute so vorgeprägt waren, so voller Zweifel. Wieso Jesus, wie soll der plötzlich was Besonderes sein? Ich kenne ihn doch noch, der war doch der kleine Bub. Da kann doch nichts Besonderes dran sein. Und hier an diesem Ort kann er wenig erreichen, weil der Zweifel so eine Mauer ist, so eine Festung ist, die nicht zu durchdringen ist. Und dann in Markus 6, Vers 7 schließlich sendet Jesus selber seine Jünger aus und sagt, erlebt jetzt, wie ihr mit mir erlebt habt, erlebt das jetzt selber. Geht raus. Geht raus und erlebt, wie Jesus handelt, an euch und durch euch. Geht raus. Und das ist etwas, was fehlt heute. Wir brauchen das Abenteuer. Wir brauchen das Erleben. Es reicht nicht aus, wenn wir nur im Jugendkreis sitzen, sondern wir müssen rausgehen und Gott erleben, am Werk. Sehen, wie er am Werke ist und wie er handelt, auch gegen den Zweifel. Dass wir einfach erleben, Gott ist da und handelt. Umgang mit dem Zweifel, letzte Folie. Erstes, sollte Gott gesagt haben, diese Frage wird uns unser Leben lang beschäftigen. Diese Frage hat sogar Johannes den Täufer bis zuletzt beschäftigt. Sollte es wirklich wahr sein, sollte es wirklich da sein? Damit rechnen, dass der Diabolos immer wieder in uns das Durcheinander wirft. Er ist da. Er ist voll da. Natürlich. Aber er ist nicht die stärkste Kraft, sondern Gott ist stärker. Sollte Gott gesagt haben, wie antwortet Jesus selber auf die Versuchung, auf die zweifelnden Fragen? Ja, die Bibel sagt ja, Gott ist da. Als der Teufel ihn ein paar Mal fragt, willst du nicht lieber das machen oder willst du nicht lieber hier Herr sein oder willst du nicht lieber mich anbeten? Eindeutig und klar und immer mit der Bibel beantwortet, nein, Gott ist Herr. Und ihm gehorche ich und ihm gehöre ich. Sollte Gott gesagt haben, mit der Realität des Diabolos, des Durcheinanderwerfers rechnen, ja. Aber noch viel mehr mit der Realität Gottes. Der ist hier und der handelt und der will sich durch euch verherrlichen. Das Zweite, nimm den Zweifel als Wachhalter im Glauben und kläre für dich wichtige Lehrfragen. Nimm dir einfach mal 10 oder 20 Fragen vor, was deine Schulkollegen und die Leute auf der Arbeit dir immer wieder bringen. Das mit dem Papst oder so. Ich spiele einen alten Herrn von Kaufungen, immer noch Fußball. Und diese alten Herren, die fragen mich alles Mögliche. Die verwechseln dauernd natürlich katholische Kirche und evangelische Kirche und fragen mich alles um den Glauben. Aber es ist klasse, man bleibt frisch, man bleibt fit und man fragt sich selber, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Papst und mit anderen Dingen? Dranbleiben. Luther sagt eindeutig, Zweifel sind wichtig, denn sie halten dich fit im Glauben. Sie halten dich fit, dass du dranbleibst an Jesus, dass du die Beziehung pflegst und dass du auch solche Lehrfragen klärst. Das Dritte, komm und sieh, die Einladung des Philippus, komm und sieh, erlebe es. Wenn du Zweifel hast, wenn du merkst, du hast an Dingen, knapperst du rum, dann erlebe Jesus neu in Abenteuer. Ich liebe dieses Wort Abenteuer, denn es steckt das Wort Teuer da drin. Und gleichzeitig das englische Wort Adventure, Advent. Beides passt zusammen. Abenteuer ist teuer. Es kostet was, wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Es kostet deine Bequemlichkeit. Es kostet vielleicht Zeit, Geld, Kraft. Aber es ist ein wahnsinniges Abenteuer, mit ihm unterwegs zu sein, ihn zu erleben. Ich denke, jedes Mal, wenn wir nach Nordirland fahren auf Einsatz und hinterher die Teamer begeistert erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus Christus. Und plötzlich die Fragen, die sie vorher hatten, geklärt waren durch die Tat, durch das Aktivsein mit ihm. Und kapiert haben, Mensch, der Jesus wirkt ja wirklich heute. Oder Leute bei den Ich-Glaubswochen, Mitarbeiter, die das mit vorbereitet haben, sagen, nee, wir machen keinen Aufruf, das passt bei uns nicht und das, da kommt doch keiner nach vorne und so weiter. Und nachher mit Tränen in den Augen dastehen, wenn 20 ihrer Teams sich bekehrt haben. Und sie plötzlich kapieren, das geht ja heute. Jesus wirkt ja heute, er handelt heute. Und Teenager ihr Leben umkehren. Wow. Komm und sieh, Schritte wagen, Abenteuer und Adventure gehören zusammen. Es ist teuer und es ist Advent. Es ist der, der uns entgegenkommt, der Gott, der uns entgegenkommt. Advent, Adveniere, der uns nahe kommt und uns verändern will. Beides gehört da zusammen und wir müssen einfach runter vom Sofa unserer geistlichen Bequemlichkeit. Verbunden mit ihm leben. Ich meine nicht die Verbindlichkeit, die sich in irgendwelchen, ich muss das und das machen, Pflichten, die man irgendwie erfüllt, sondern verbunden mit dem lebendigen Gott. So wie in Johannes 15 beschrieben im Bild des Weinstocks. Bleib dran an ihm, denn ohne ihn können wir nichts tun, ohne ihn können wir auch nicht glauben. Wir brauchen diese lebendige Kraft des Heiligen Geistes. Und wann ist es wichtiger, das zu hören, als an Pfingsten? Und schließlich, und ganz wichtig, Gott ist immer für dich. Und Neuanfang ist immer wieder möglich. Wenn dich der Zweifel weggebracht hat, wenn dich der Zweifel auf einen anderen Weg gebracht hat, dann ist Neuanfang möglich. Ich denke an unser Navi-System heute Morgen im Auto, als wir hierher gekommen sind. Irgendwann mussten wir wirklich sehr, sehr zweifeln an dem, was das Navi-System gesagt hat. Und wir sind andere Wege gefahren. Ein normales, gutes Navi-System führt uns dann wieder zurück auf den richtigen Weg. Gott ist so ein Navi-System. Gott führt dich immer wieder zurück, mit einer tierischen Geduld. Ich weiß, ich habe gestern schon Eidling bei mir reingegeben in mein Navi-System und wollte aber eigentlich Richtung Norden fahren, nach Hause. Und immer wieder die feine Stimme, bitte umkehren, bitte umkehren. Voller Geduld, voller Liebe, voller Herzlichkeit. Vielleicht ein Bild für Gott. Gott ist so ein Navi-System, Gott ist der gute Hirte. Der immer wieder sagt, wenn mich Zweifel weggebracht haben, auch in manche Diskussionen reingeführt haben, die einfach nicht mehr gut sind, wo ich merke, ich mache Gott zum Instrument irgendwelcher Diskussionen, aber ich glaube nicht mehr an den lebendigen Herrn, der mich erfüllt, der mit mir unterwegs ist, dann einfach Gott zu bitten, Herr, du bist doch der gute Hirte, führe mich wieder ans frische Wasser, führe mich wieder an die Quelle, ich möchte dich wieder spüren in meinem Leben, ich möchte es erfüllt sein. Wir haben viele Mentoren, die unterwegs sind in Deutschland, vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich. Oder eine Zweierschaft, mit jemandem zusammen zu beten. 2 Wochen lang mal über diesen Zweifel zu beten. Und darum neu zu bitten, Gott, erfülle mich neu. Ich möchte das wieder spüren, erleben. Ich möchte die Lehrzweifel klären. Ich möchte klären, was das auf sich hat mit der Bibel. Ich möchte die Beziehungszweifel klären, da wo ich nicht mehr weiß, ob du lebst, ob du da bist, ob du spürbar bist. Und ich möchte wissen und eindeutig wissen, ja, egal was passiert, ich bin wert in deinen Augen. Ich bin geachtet in deinen Augen. Ich möchte es wieder neu spüren. Es ist so viel vorgefallen in mir. Herr, sag mir es neu zu, dass dieser Wert mir gilt und dass ich neu bei dir anfangen kann. Last but not least, das ist jetzt wirklich die letzte Folie, Judas 22, erbarmt euch der Zweifler. Ein Wort an alle Gemeinden, ein Wort an alle Jugendkreise, ein Wort an alle, die zusammen sind mit Leuten, die Zweifeln haben, erbarmt euch der Zweifler. Auch das ist wichtig. Nicht jeder, der mal Zweifel hat, ist gleich ausgesondert aus dem Jugendkreis. Im Gegenteil. Nutzt sie auch für euch als Antriebsfeder vielleicht. Fragt nach, was sind das für Zweifel und wie antworte ich eigentlich darauf? Wisst ihr, ich bin begeistert, absolut begeistert davon, wenn junge Leute frisch bekehrt in die Gemeinde kommen und alles auf den Kopf stellen. Das begeistert mich jedes Mal. Und ich bin tierisch enttäuscht und traurig, wenn solche Leute niedergebügelt werden, weil das nicht sein darf. Solche Fragen stellt man nicht mehr oder als dumm verkauft werden, weil man solche dummen Fragen doch nicht mehr stellt. Doch, man darf dumme Fragen stellen. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr wieder dumme Fragen stellen. Damit wir uns hinterfragen in unserem Glauben, damit wir weiterkommen, wachsen und unsere Zweifel überwinden durch die Erfahrung. Für Rückfragen, Infos, reden über den Glauben oder einfach, um endlich diese blöden PowerPoint-Folien zu bekommen, seht ihr diese Adresse. Wenn ihr mögt, kommt einfach ins Gespräch mit mir. Wenn ihr noch Fragen habt, ist ja ein relativ kurzes und kompaktes Seminar, dann ruft mich gerne an. Oder wenn ihr in ganz konkreten Zweifeln drinsteckt gerade, dann meldet es mir gerne zu. Dafür bin ich offen und ich hoffe, dass das System das aushält bei uns, viele E-Mails auch zu bekommen und zu beantworten. Aber herzliche Einladung dazu. Gott mit euch und ich bete jetzt noch zum Abschluss mit uns. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass es wirklich gilt. Wir haben das so oft gehört, dieses Wort, dass du uns liebst, aber manchmal nicht verinnerlicht. Deine Liebe gilt. Gegen allen Zweifel, gegen alle Fragen, gegen alle Missstimmung bei uns selber, gegen alle Wertfragen bei uns. Du willst mit uns unterwegs sein und willst dich gerade auch in denen, die ehrlich und neu und offen dazu stehen, wirken. Und Vater, ich bitte dich, dass wir uns wegbewegen vom bequemen Sofa und hin zu dir. Dass wir unsere Zweifel nicht auf uns nur beruhen lassen, sondern dass wir nachfragen, zu dir kommen, so wie der Johannes der Täufer zu dir geht mit seinen Fragen und sie bei dir klärt. Hilf uns, Vater, und lass uns einfach nicht da stecken bleiben und das einfach als Einwände nehmen, dass wir jetzt nicht glauben müssen, sondern lass uns wagen die Beziehung zu dir. Danke, dass du ein lebendiger Herr bist, der mit uns geht. Und so bitte ich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier und dass du ihm und ihr hilfst, die Zweifel, die Dinge zu klären, die dran sind zu klären. In Jesu Namen. Amen. Gott mit euch.